dem René. Du erzählst uns was über künstliche Intelligenz. Ist auch menschliche Dummheit davon
die
betroffen?
Ist immer dabei, wenn Menschen was machen. Ja, aber ich möchte einfach mal erklären, was es mit dem Begriff auf sich hat, weil der ist sehr verwirrend eigentlich.
Dann freue ich mich schon, wenn du unsere Verwirrungen festigst und alle Klarheiten beseitigst. Einen großen Applaus für den René, bitte. Okay.
Gut, also der Sinn und Zweck dieses Vortrags soll sein, ja, das Thema künstliche Intelligenz ist jetzt in aller Munde, ist jetzt Mainstream, jeder redet darüber, jeder wirbt damit, es gibt es überall. Es ist eigentlich sehr alt, informatisch gesprochen, KI-Forschung gibt es schon seit über 30 Jahren, ja, und man hat da auch sehr viel versucht. Was ich machen möchte ist, ich möchte mal diesen Begriff klären und möchte mal klären, dass der nicht so feststeht, wie man es uns vielleicht glauben machen möchte, ja, sondern sich daher dahinter sehr viel mehr verbirgt, als man vielleicht sagt, wenn man darüber spricht. Was ist künstliche Intelligenz? Es geht im Prinzip darum, dass Intelligenz von Maschinen vorgeführt wird. Also wir treffen eine Maschine und die macht etwas, was wir bisher nur von Menschen kennen. Ja? Das ist die Idee des Ganzen. Ja? Und der einzige Gegensatz ist, dass die natürliche Intelligenz etwas ist, was Lebewesen machen. Das heißt, der einzige Unterschied ist Maschine-Mensch, ja? Oder Maschine-Lebewesen, weil es gibt ja mehr Lebewesen als Menschen. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. Und das Problem ist jetzt aber, das jetzt zu fassen, ist jetzt ein bisschen schwierig. Das Ganze wurde 1956 als Forschungsgebiet gegründet. Es gibt da einige bekannte und unbekannte Forscher, die sich mit dieser Thematik beschäftigt haben, sich überlegt haben, was könnte deine Maschine noch alles tun? Ja? Aber das ist mal das Gebiet, in dem wir uns jetzt bewegen. Ja? Es ist ein Teilgebiet der Informatik, offiziell. Die Teilgebiete der KI selbst werde ich noch aufschlüsseln, aber eigentlich gehört das zur Informatik, künstliche Intelligenz. Und wichtig, das werden wir jetzt auch sehen, das ist ein Oberbegriff. Künstliche Intelligenz ist ein Oberbegriff, so wie Medizin. Ja? Medizin ist ja was genau, welches Teilgebiet, welche Spezialisierung. Das ist hier exakt dasselbe. Das bedeutet auch schon, Wenn natürliche Intelligenzen interdisziplinär sind, dann muss es die künstliche auch sein und auch die Forschung daran. Das heißt, wir haben mal die Informatik. Wir haben mit Maschinen zu tun, die haben wahrscheinlich einen Computer, die haben wahrscheinlich Code, also sind wir bei der Informatik. Dann haben wir die Mathematik und Logik, die ist ja auch mit der Informatik untrennbar verbunden, meistens zumindest. Dann haben wir aber, wenn wir jetzt auch in die Psyche gehen oder in die Intelligenzforschung, die Psychologie dabei, ja. Weil wenn wir uns mit Denken und Denkstrukturen beschäftigen, muss er uns irgendwann mal sagen, wie das funktioniert. Wir wissen es selbst nicht, aber es gibt zumindest Forschung auf dem Gebiet. Wenn Menschen kommunizieren oder Lebewesen, wollen das Maschinen wahrscheinlich auch. Wenn das Ganze eine freie Sprache sein soll, dann brauchen wir Linguisten, die das Ganze irgendwie dekodieren. Dann brauchen wir Kommunikationswissenschaft dabei, weil Sprache allein ist noch keine Kommunikation. Ja. Dann brauchen wir aber, wenn wir uns am Original orientieren wollen, Leute, die wissen, wie das echte Hirn funktioniert. Das heißt, wir brauchen irgendwie die Verbindung zu den Neurowissenschaften. Und dann brauchen wir noch, wenn wir das alles haben, eigentlich noch die Philosophie, um uns zu erklären, ab wann ist etwas intelligent, ab wann ist etwas sich selbst bewusst, ab wann entwickelt etwas eine Persönlichkeit. Ja? Das heißt, wenn man KI in den Mund nimmt, nimmt man automatisch all diese Disziplinen in den Mund und verwendet sie. Ja? Und wenn Sie jetzt mal Werbung sich vor Augen halten, womit KI geworben wird, ich glaube, da fehlt ein Haufen von diesen Dingen. Intelligenz. Also Intelligenz habe ich jetzt absichtlich nicht definiert, weil was ist Intelligenz? Das ist schwer zu beantworten, die Frage. Der Begriff kommt nicht aus der Informatik, sondern aus der Psychologie, weil kann ich jetzt nicht sagen, ich bin kein Psychologe. Ja? Und es ist ein Sammelbegriff für die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Also alles, was das menschliche Gehirn leisten kann, ist Intelligenz. Und das kann sich jetzt in allen möglichen Spielarten äußern. Ja? Also Sie kennen es selbst, es gibt intelligente Leute, die reden nichts, es gibt intelligente Leute, die reden viel oder machen irgendwas anderes. Das heißt, die Ausprägung ist so verschieden, dass der Begriff schwer fassbar ist. Ja? Man muss es irgendwie mathematisieren, also man muss einem intelligenten Menschen Tests geben, irgendwelche Aufgaben und dann kann man vielleicht irgendwas ableiten, aber das hat so viele Facetten, dass das halt wirklich sehr schwer zu messen ist. Es gibt mehrere Modelle, Sie kennen den IQ-Test so als Begriff, es gibt aber viele davon, weil das verschiedene Modelle sind, die irgendwie versuchen, die kognitive Leistungsfähigkeit in irgendeine Schablone zu pressen. Ja? Also man kann das messen, was das dann bedeutet, müssen Sie sich selbst überlegen, aber es ist Intelligenz als sich ist schwer zu fassen. Ja? Und das ist jetzt mal ein ganz wichtiger Punkt, weil künstliche Intelligenz möchte etwas auf Maschinen nachbauen, was auch ohne Maschinen schon schwer zu definieren, zu erfassen ist. Das ist schon mal eine Herausforderung. Ja? Aber das ist wichtig, da kommen wir noch drauf. Kognitive Leistungsfähigkeit, was ist Kognition? Weil Kognition habe ich jetzt eben verwendet, ja? Wenn man jetzt bei der Philosophie und Medizin mal schaut, was ist das eigentlich? Das ist eine Mischung aus Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erinnerung und Lernen, Problemlösung, Kreativität und Vorstellungskraft, ja? Was wir alle halt auch kennen von uns, von Menschen, Planen und die Orientierung, Argumentation, Diskursen, Selbstbeobachtung, also ich weiß, dass ich bin, Sie wissen, dass Sie sind, ja, das muss man auch erstmal drauf kommen. Der Wille, ich möchte das jetzt so machen oder so, mit oder ohne Begründung. Und das Glauben, nicht der Glaube, sondern das Glauben, ich glaube, es ist Tag, ja, wahrscheinlich, ja. Aber das sind kognitive Fähigkeiten, die ein menschliches Gehirn plus auch das Gehirn von einigen anderen Lebewesen verschiedene Ausprägungen schafft. Ja. Diese Dinge sind für uns alle sehr klar, also wir verstehen jetzt auch, was damit gemeint ist, hoffe ich, ja. Und wir verstehen, was dahinter steckt zwischen den Begriffen, und das ist auch schon kognitive Arbeit. Ja. So, und jetzt ist die Herausforderung, wir wollen, dass das Ding das macht, ja. Das heißt, wir wollen jetzt die natürliche Intelligenz nachahmen. Ja? Böse Zungen sagen, das ist ziemlich leicht bei manchen Menschen. Manche kann man mit einer Grafikkarte ersetzen, aber es geht jetzt um das große Ganze. Erstens, wenn ich die natürliche Intelligenz haben möchte, für was? Welche Aufgabe soll sie denn lösen? Eine, 20, 30, 3000, muss man alles festlegen. Aber das ist jetzt die Idee. Wo fängt man jetzt damit an? Also wo beginnt Intelligenz? In der Regel mit dem Wissen. Also die wenigsten Leute werden geboren, setzen sich an ein Terminal und fangen an zu hacken. Das passiert einfach nicht. Ja? Das heißt, sie brauchen erstmal einen gewissen Fundus an Wissen, was sie einsetzen können. Dazu gehört die Sprache oder verstehen, was sie sehen oder Wahrnehmung, interpretieren, wie auch immer, plus halt das Wissen, das, was weiß ich, was sie halt täglich brauchen. Ja, also das ist mal der Anfang. Das ist bei KI genau dasselbe. Auch eine KI braucht einen Fundus an Wissen, sonst kann sie nicht arbeiten. Das nächste, was wir brauchen, wir müssen das Wissen, das wir haben, irgendwie verknüpfen. Das tun wir ja täglich. Ja? Wie kann man das machen? Naja, filtern. Sie verwenden nicht täglich in jeder Sekunde alles, was Sie wissen, sondern nur einen Teil davon, und zwar den Sie brauchen. Ja? Und wenn Sie Wissen sich aneignen, dann klassifizieren Sie automatisch. Sie wissen, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört in diesem Bereich und das kann ich jetzt da verwenden. Und interdisziplinär heißt, Sie können die Klassifikation noch wieder aufbrechen. Ja? Können nicht viele Menschen. Dann müssen Sie das Wissen aber irgendwie sortieren, ja, weil es hilft nichts, wenn Sie jetzt einfach irgendwelche Bücher lesen und dann einfach der Reihe nach das nächste. Sie müssen irgendwie überlegen, welches lese ich wann und warum und was merke ich mir davon. Dann müssen Sie das, was Sie gelesen haben, irgendwie zu Gruppen kombinieren. Also Sie haben ja Ihr Wissen nicht in irgendwelchen losen Wortlisten im Kopf, sondern Sie wissen ja, das gehört dahin von der Thematik her oder wie auch immer, ja. Und das ist ganz wichtig, Sie müssen auch mal Dinge vergessen oder ignorieren. Ja? Also vergessen geht relativ leicht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber manchmal ist das Wissen auch im Weg. Man weiß irgendwas und denkt sich, na, das kann aber nicht sein, weil es muss ja so sein, weil ich weiß das ja. Man muss auch mal über diesen Punkt hinweg gehen und sagen, nein, ich tue jetzt mal so, als weiß ich das nicht, und komme dann vielleicht auf neue Erkenntnisse. Ja? Wie kann ich jetzt dieses Wissen für schön verknüpfen? Also erstens mal, Maschinen haben ja per se keine Intelligenz, das heißt, ich muss es irgendwie simulieren. Wissen sammeln, gruppieren, sortieren und irgendwie auswerten kann ich mit der Statistik. Das heißt, Statistik ist mal eine valide Methode, überhaupt einer Maschine irgendwelche Dinge beizubringen, in Anführungszeichen. Die Statistik selbst ist einfach nur ein Teilgebiet der Mathematik, die lehrt Methoden zum Umgang mit quantitativen Informationen. Also sobald Sie mit Zahlen rechnen wollen, ist die Statistik nicht weit. Ja? Was sie macht ist, sie verbindet das, was in Zahlen gefasst wurde, mit theoretischen Modellen. Ja? Und die theoretischen Modelle geben ihnen eine Vorhersage, sie schauen, was sie haben, sie vergleichen, kommen dann zu irgendeinem Schluss, welche auch immer das ist. Ja, das ist ihre Sache. Und die Statistik ist tatsächlich mathematisch exakt, wider den bösen Witzen, die über Meinungsumfragen gemacht werden. Meinungsumfragen haben hier eine ganz andere Rolle. Die verwenden zwar die Statistik, aber die können sie auch manipulieren. Die Quantenmechanik und die Thermodynamik ist von Umfragen auf der Straße relativ unbeeindruckt, ja? Weil egal wie die Wahl ausgeht, sie schauen aufs Thermometer und sie haben eine ungefähre Idee, wie warm oder wie kalt es draußen ist. Das wird sich auch durch Wahlen oder durch irgendwelche Umfragen nicht ändern. Ja? Das heißt, die Statistik ist per se sehr wohl mathematisch exakt. Wenn Sie anfangen, Dinge herauszulassen und die Modelle anders einsetzen, dann können Sie damit auch andere Aussagen stützen. Aber das meine ich jetzt nicht. Ja, ich meine damit, die Statistik ist eine Methode, aus dem Wissen, was eine Maschine, die mit Zahlen arbeitet, akkumuliert, wie sie da Aussagen ableiten können oder dieses Wissen verwenden, gruppieren und klassifizieren können. Ja? Wie wird das zum Beispiel gemacht? Also ein Ansatz in der Statistik sind sogenannte Bayesche Netzwerke, wo Sie eine Beobachtung haben, dann eine Reihe von Ereignissen, ja, und dann kommen Sie zu einer nächsten Beobachtung. Ja. Also zum Beispiel, ich kann das in beide Richtungen machen, aber ich schaue jetzt mal, ich schaue an den Himmel, ja, ist es wolkig oder auch nicht. Wenn es nicht wolkig ist, dann ist das Bayesche Netz schon mal falsch. Ja. Aber wenn ich Wolken sehe und nasses Gras sehe, dann gibt es zwei Möglichkeiten, die passiert sein können, weil es könnte ja regnen oder es könnte jemand den Garten bewässert haben. Ich weiß es nicht. Wenn es gerade nicht regnet, aber Wolken sind, gibt es eine gewisse Chance für Regen. Es gibt auch eine gewisse Chance, dass jemand mit dem Schlauch das Gras nass spritzt. Ja? Ein Bayesisches Netz kodifiziert diese ganzen Sachen einfach in Zustände, also es ist wolkig und von es ist wolkig kann ich jetzt weitergehen. Die Pfade zu den Ereignissen, Regen und Bewässerung haben gewisse Wahrscheinlichkeiten von 0 bis 1, also ja definitiv, nein sicher nicht oder irgendwas dazwischen. Und dann haben Sie eine Beobachtung. Und das ist jetzt die simple Variante. Bayesche Netze verwenden Menschen tatsächlich, auch ohne jetzt diese Zahlen zu erfassen und die Statistiken zum Beispiel. Das ist ein bayesches Netz aus der Medizin für eine Reihe von Symptomen, eine Reihe von Erkrankungen und eine Diagnose. Sie haben jetzt hier mehrere Einstiegsmöglichkeiten in dieses Bayesche Netz. Also Sie können es jetzt nicht sehen, aber es geht einfach darum, Sie haben da oben irgendwo links oben Kopfschmerzen, ja, und Übelkeit. Ja. Das führt Sie dann zu einer weiteren Beobachtung, zu einer Diagnose oder einer temporären Diagnose, die Sie dann kombinieren mit weiteren Symptomen oder Fakten. Und Sie können das alles in ein Bayesches Netz kodifizieren und das wird auch tatsächlich gemacht. Es gibt nämlich die sogenannten Expertensysteme in der Informatik, die das in Zahlen gefasst haben und dann gehen sie einfach in einem Frage-Antwort-Spiel durch. Fühlen sie sich, weiß ich, ist ihnen übel? Ja, nein. Haben sie Kopfschmerzen? Ja, nein. Und das System führt sie dann durch eine Reihe von Entscheidungen und kommt dann zu dem Schluss, wahrscheinlich haben sie das, das und das, tun sie das, das und das. Das kann eine Maschine jetzt schon, das konnte sie auch schon in den 90ern. Ja. Das macht ein Arzt auch. Der macht genau dasselbe, nur er rechnet nicht beim Fragen. Ja? Das ist der einzige Unterschied. Aber das ist ein Hilfsmittel, um Wissen zu sortieren und gezielt einzusetzen. Das nächste Hilfsmittel, was man auch verwendet, wie gesagt, ich zähle jetzt einfach einige Hilfsmittel auf, um mal zu erklären, was hinter künstlicher Intelligenz stecken kann. Ja? Markov-Ketten schauen so ähnlich aus wie diese Bayesian Netzwerke mit dem Unterschied, sie haben da einen Start, dann haben sie eine Wahrscheinlichkeit und dann haben sie bestimmte Ereignisse, Bausteine oder wie auch immer. Markov-Ketten eignen sich sehr gut, um Sprache zu simulieren oder zu dekodieren. Und zwar, Sie haben jetzt hier einen Satz, da steht, ich liebe Kaffee. Ja? Dann haben Sie, ich mag nicht Tee, ich hasse Mate oder wie auch immer. Sie können das beliebig kombinieren. Aber die Markov-Kette funktioniert so, Sie starten bei ich. Ich ist mal ziemlich sicher, ich sage jetzt ich. Das Wort, was als nächstes kommt, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ja? Gewisse Worte können einfach grammatikalisch nicht auftreten, weil sie keinen Sinn ergeben. Ja? Das heißt, Sie wissen, wenn Sie einen Sprachschatz haben, welches Wort folgen kann. Ja? Ob das jetzt folgt, wird jetzt bei Maschinen von einer Wahrscheinlichkeit wiedergegeben. Bei Menschen ist es in der Regel das, was Sie jetzt ausdrücken wollen. Manchmal ist es auch Wahrscheinlichkeit. Aber damit können Sie zum Beispiel eine Sprache nachbilden, und Markov-Ketten wurden schon als Gesprächssimulation eingesetzt. Ja? Das ist zwar keine künstliche Intelligenz, aber es ist mal ein Teil davon. Wenn Sie das Ganze jetzt ein bisschen auf die Spitze treiben, dann kommen Sie zu dem schönen Begriff Machine Learning, den keiner versteht, der darüber schreibt, in der Regel außerhalb der akademischen Welt. Was ist Machine Learning? Machine Learning ist das Teilgebiet der Informatik, was sich damit beschäftigt, Computeralgorithmen zu erforschen, mit denen Computer Wissen akkumulieren und sortieren können. Punkt. Und das Wichtigste dabei ist, das muss automatisch gehen. Machine Learning heißt immer, das passiert automatisch. Da gibt niemand Listen ein oder tippt irgendwas ab, das macht die Maschine selbst. Ja? Jetzt gibt es aber da verschiedene Methoden. Ja? Und es gibt auch verschiedene Probleme, wo Machine Learning tatsächlich schon gute Ergebnisse liefert. Beispielsweise, wir haben es eben noch nicht gehört, aber Schrifterkennung gibt es schon Systeme dafür. Gesichtserkennung haben wir eben im Vortrag gesehen. Das ist ein typisches Machine Learning-Problem. Ja. Dann haben wir Spamfilter. Ich weiß nicht, wer noch Mail schreibt, aber gibt es, ja, gibt noch Mail. Dann haben Sie auch Kundensegmentierung, wenn Sie eine Firma sind, die viele Kunden hat, die verschiedene Dinge bestellen, wollen sie die wahrscheinlich einteilen in kauft wahrscheinlich das, kauft wahrscheinlich das. Ich nenne jetzt keine Firmen, die mit A beginnen, aber können andere im Kleinen auch machen. Dann haben sie aber auch Systeme zur Betrugserkennung. Ja, bei Banken ist das im Einsatz, die schauen, was sind denn die typischen Transaktionen, was sind denn Transaktionen, die irgendwie rausfallen. Und das System wirft ihnen dann eine Anomalie raus zum Beispiel. Ja, aber das sind alles so Dinge, auch die Wettervorhersage ist ein typisches Machine Learning Problem. Ja. Weil die geht ja auch automatisch, ja, mittlerweile. Wie funktioniert das? Also Sie haben irgendwelche Lerndaten, die können beliebig groß sein. Dann haben Sie einen Machine Learning Algorithmus, der aber einer von vielen ist. Es gibt viele davon. Ja? Der sortiert die Lerndaten und akkumuliert das als Wissen. Das Wissen ist jetzt in Anführungszeichen, weil das kann eine Datenbank sein oder irgendein anderes Datenformat, wo dieser Algorithmus sich die Daten zugänglich macht. Ja? Und auf Basis der Lerndaten erarbeitet die Maschine Vorhersageregeln, die sie dann auf neue Daten anwenden kann, die sie noch nicht kennt. Ja? Und was dabei herausfällt, ist nur eine Art Klassifikation. Ja? Also das Ding kann Ihnen jetzt keine Konversation führen oder sowas, ja? Oder kann mit Ihnen reden, aber es kann Ihnen zumindest auf bestimmte Entscheidungen einen Anhalt geben. Ja? Und dieses Machine Learning gibt es jetzt in zwei Varianten. Es gibt Supervised Learning, also wenn Sie jetzt mal annehmen, das geben Sie einer Maschine und sagen, pass auf, das Rote sind die Äpfel, das Gelbe sind die Zitronen, das Blaue die Weintrauben, das Gelbe die Orangen, ja, also das Dunkelgelbe, dann ist das Supervised Learning. Sie geben der Maschine vor, pass auf, das sind die Labels, schau dir das Bild an und dekodier es und leg es irgendwie ab. Ja. Und dann zeigen Sie der Maschine mehrere Bilder und irgendwann zeigen Sie der Maschine Bilder, die sie nicht kennt, und dann versucht sie, diese Objekte zu finden. Das ist Supervised Learning. Unsupervised Learning heißt, Sie sagen der Maschine, welches Tier davon ist eine Katze, welches Tier davon ist ein Hund? Entscheide du. Ja? Überleg dir was. Ja? Das kann die Maschine natürlich nicht ohne Wissen. Das heißt, Unsupervised Learning wird vorbereitet, indem man dem Algorithmus 1000 Katzen gibt, 1000 Hunde, 1000 Vögel, wie auch immer. Und dann sagt man, pass auf, hier ist ein Bild, wer ist wer, was ist was. Ja? Das ist Unsupervised Learning. Gibt es verschiedene Modelle und Ansätze, aber wird verwendet, das ist aber Machine Learning. Zum Thema, ich lerne was und teile es mir ein in verschiedene Gebiete. Ja. Maschinen nennen es Clustering. Das heißt, ich gebe einer Maschine einen Satz von Messdaten oder Objekten oder mathematisierbaren Dingen, die ich hier vorbereitet habe. Und jetzt sage ich, pass auf, schau mal, ob du da irgendwelche Zusammenhänge findest, also irgendwelche Gruppen, die du irgendwie zusammenfassen kannst. Ja? Das nennt man Clustering. Das ist eine simple Methode, in Anführungszeichen, zum Gruppieren von Messdaten, weil man muss schon rechnen, man muss die Daten verarbeiten, ist Teilgebiet der Statistik. Man kann verschiedene Methoden des Clusterings verwenden, ja, weil ich habe gleich ein Beispiel, weil manchmal bei Messdaten haben sie so Ausreißer, die sind irgendwie von der Gruppe entfernt, gehören aber trotzdem dazu. Sie können Kriterien definieren, diese Ausreißer mit einzufangen oder rauszulösen. Das Clustering muss immer mit Ähnlichkeits- oder Gruppenbegriffen arbeiten. Also entweder es arbeitet sich diese Dinge heraus, indem es einfach Werte berechnet und sagt, da um diesen Wert herum gruppiert sich was, um diesen Wert herum gruppiert sich was. Ja? Aber Sie müssen irgendwie einen Gruppenbegriff vorgeben oder ihn dann irgendwie einordnen, wenn ein Clustering stattgefunden hat. Ja? Die Bedeutung kann Ihnen Clustering nicht geben. Ja? Und die Gruppen werden dann weiter analysiert. Das heißt, Clustering ist nur eine Vorstufe für eine weitere Analyse. Ja? Das ist noch nichts, was sie sehr viel weiterbringt, außer dass sie aus großen Daten Dinge herauslesen können. Das gab es schon vor dem Internet, lustigerweise in der Anthropologie und Psychologie, wo man versucht hat, Beobachtungen einzuteilen. Es ist eine Klassifizierung, wie wir sie kennen und wie wir es lernen. Wir versuchen einfach Muster zu erkennen und versuchen die irgendwie abzulegen. Das hat man in den 30ern schon versucht. Jetzt hat man bessere Statistikmethoden. Und Clustering kann zum Beispiel so ausschauen, wie gesagt, das ist ein Beispiel. Sie haben rechts eine Liste von Messdaten, die halt aus verschiedenen Bereichen kommt. Ja. Und jetzt haben Sie links ein mögliches Clustering, ja, in dem die Messdaten zugeordnet werden. Also rechts ist das, was tatsächlich der Fall ist. Links ist jetzt nach einer bestimmten Methode ein Clustering, der Ihnen halt die Messdaten in drei Gruppen einteilt. Ja. Das kann jetzt zu 100% stimmen, wenn Sie Glück haben. Das kann gar nicht stimmen. Das Clustering kann Fehler machen. Das ist alles möglich. Ja. Das hängt halt von den Daten ab, aber da ist immer eine gewisse Unschärfe drin. Und das müssen Sie auch sich mitnehmen in die nächsten Slides. Bei allen Algorithmen, die Sie haben, wenn Sie Statistik dabei haben, haben Sie immer eine gewisse Unschärfe dabei. Und eine KI muss mit diesen Unschärfen umgehen können, was in den meisten Algorithmen aber auch berücksichtigt wird. Ja. Nur in der Anwendung leider nicht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der in der Informatik fest definiert ist. Das ist das sogenannte Deep Learning. Deep Learning hat mit den vorherigen Methoden ein bisschen was zu tun, aber es verwendet jetzt Algorithmen zum selbstständigen Klassifizieren und Lernen aus Daten. Also sprich, Sie nehmen Clustering, Sie nehmen Machine Learning und jetzt lassen Sie die Maschine Entscheidungen treffen, was die Cluster angeht, was die Gruppierung angeht, was die Labels angeht. Das macht die Maschine alles selbst auf Basis von verschiedenen Algorithmen. Das ist Deep Learning. Die Implementationen können nach dem Lernen dann Fragen beantworten, Aufgaben lösen. Das geht besser, je mehr Regeln sie haben. Also zum Beispiel, es gab jetzt gibt es schon länger Schachcomputer, Go-Computer, die Spiele spielen gegen Menschen. Die können teilweise solche Methoden verwenden, weil sie haben den Regelsatz von einem Spiel. Dann haben sie vielleicht 1000 oder 1 Million oder 3 Milliarden mögliche Spiele, die sie anschauen können. Dann nehmen sie das und entscheiden dann, während sie spielen, was sie jetzt für einen Zug machen auf Basis dieses Fundus. Ja? Das ist ein Beispiel davon. Ja? Das ist Deep Learning. Und in dem Bereich kommt ein Tool hinzu, was es in der KI-Forschung schon länger gibt, das sind neuronale Netze. Neuronale Netze ist der Versuch, das menschliche Hirn mit der Vernetzung der Nervenzellen nachzubauen in Algorithmen, also in Computercode. Ja? Neuronale Netze funktionieren im Prinzip so, sie haben sogenannte Neuronen, das sind diese runden Dinger, ja, die sind vernetzt mit anderen Neuronen. Es muss nicht jedes Neuron mit jedem vernetzt sein, so wie es im Hirn auch der Fall ist. Ja. Aber Sie können links den Neuronen bestimmte Werte geben, die Sie dann verarbeiten. Die Pfeile sind ähnlich wie bei so einem Bayesian Netzwerk mit Wahrscheinlichkeiten oder Gewichtungsfaktoren belegt. Und das neuronale Netz rechnet sich jetzt dadurch, ja. Es kann verschiedene Schichten haben, das heißt, Sie können da eine Zwischenschicht haben von simulierten Neuronen oder hunderte, wie Sie wollen, ja. Und dann kommt links irgendein Wert raus, ja. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber neuronale Netze kann man zum Beispiel einsetzen dort, wo man Messwerte hat, die man in ein neuronales Netz schiebt, und dann ist ermöglicht, dass das neuronale Netz diese Gewichtungsfaktoren, die dann in der Berechnung auftreten, verändern kann. Ja? So kann man ein neuronales Netz auf eine bestimmte, ich sag mal, eine bestimmte Eingabe von Daten trainieren, und das kann dann gewisse Muster erkennen oder die Zahlen erkennen oder wie auch immer. Also das ist das Vehikel dazu. Ja? Wenn Sie diese Sachen jetzt alle zusammennehmen, ja, weil KI besteht aus verschiedenen Disziplinen, die alle ihre Tools mitbringen, und das ist jetzt momentan eine Selektion von Tools, die verwendet wird, das kann morgen wieder anders sein. Dann schaut das allerdings so aus. Das heißt, wenn jemand KI in den Mund nimmt, wird viel weggelassen. Wenn wir jetzt diese ganzen Sachen gruppieren, dann haben Sie hier links die Daten, die da hineinkommen. Links ist der Aspekt künstliche Intelligenz. Da oben haben Sie einen recht neuen Aspekt, also ich halte ihn nicht für neu, aber Data Science ist ein neuer Begriff. Da geht es nur darum, wie kann ich mit Daten umgehen, wie kann ich sie auswerten, wie kann ich aus ihnen sinnvolle Informationen rausholen. Das heißt, Sie haben oben den ganzen analytischen Teil, die Statistik, analytische Methoden, Visualisierungen. Ja. Dann haben Sie auf dem Bereich der Artificial Intelligence, der künstlichen Intelligenz, das Machine Learning, mit diesen neuronalen Netzwerken, die aber verbunden sind mit dem Deep Learning. Und da ist ein Punkt dabei, der ist neu, das ist Big Data. Und zwar, Big Data hat es möglich gemacht, dass die künstliche Intelligenz aus diesem Dornröschenschlaf geholt wurde, in der es in den letzten 30 Jahren war. Weil mit neuronalen Netzen hat man auch schon in den 90ern gearbeitet. Man hatte nur nicht die Performance, computertechnisch, man hatte nicht die Daten in der Menge, um diese Algorithmen weiterzubringen. Das ist jetzt anders, ja? Weil Big Data hat ja überall Einzug gehalten, alle finden das irgendwie toll, aber künstliche Intelligenz wird mittlerweile in diesem Ökosystem betrieben. Und das ist auch der Grund schlechthin, wieso das jetzt so einen Boost erlebt, so einen Trend oder einen Hype, wie Sie es nennen wollen, weil man nämlich jetzt mehr Rechenpower hat, die Algorithmen besser abbilden kann auf den Systemen und die Daten hat, die man verwenden kann. Ja? Und wir sind hier auf der Privacy Week. Ja? Und ich habe jetzt eben auch gesagt, Wissen ist eine Grundlage von künstlicher Intelligenz. Wenn ich als Firma Zugang zu Wissen habe, was ich frei verwenden kann, ja? Und ich sage jetzt absichtlich frei, weil wir haben ja alle die AGBs unterschrieben, dann kann ich da relativ viel tun. Und es ist jetzt völlig egal, welche Firma Sie nehmen, die viele Daten hat, Sie finden da schon eine, ja? Dann habe ich es sehr leicht, da einfach mal einen Start zu finden und zu schauen, was kann ich damit alles anfangen. Ja? Und das ist der Grund, oder das ist das, was hinter künstlicher Intelligenz momentan steckt. Ich möchte jetzt ein bisschen überleiten zu der natürlichen Intelligenz. Ja? Es gibt das sogenannte Imitation Game, da gibt es nicht nur einen Film, sondern das geht tatsächlich auf den Alan Turing zurück, der sich damit beschäftigt hat, wie man Maschinenintelligenz beibringen kann. Ja? Und das Imitation Game sagt, also das ist ein Test, den Turing entworfen hat, die Maschine gewinnt den Test um künstliche Intelligenz, wenn ein anderer Mensch mit zwei oder mehreren Konversationen führt, ja, und derjenige, der mit diesen Kommunikationspartnern redet, nicht entscheiden kann, welcher von ihnen ein Mensch ist und welcher nicht. Ja. Das ist auch der Grund, warum viele diesen Einstieg in die KI über diese Konversationssimulatoren gemacht haben, weil man gedacht hat, okay, wir fangen mal mit der Sprache an, Wissen können wir vielleicht noch dazugeben, aber wenn ich es mal schaffe, in einer Konversation einen Menschen zu überzeugen, dass er tatsächlich mit einem Mensch statt mit einer Maschine redet, bin ich schon relativ weit. Lustigerweise haben die Psychologen diese Idee aufgegriffen und haben gedacht, okay, wenn Gesprächstherapie eine Konversation ist, dann kann das doch eine Maschine machen. Ja? Und dann könnte ich zum Beispiel jemanden vielleicht betreuen, ohne dass es ein Mensch macht. Und das war auch so ein Anlass, diese Forschung zu beginnen. Das hat sich nicht als sehr zielführend erwiesen, aber Was jetzt hier ein wichtiger Punkt ist, ist, wir sind noch lange nicht an dem Punkt, wo man es nicht unterscheiden kann, ja? Ob man mit wem redet, also ob man mit einem Mensch redet oder nicht. Es gibt immer noch Tests, die man machen kann. Ja? Es ist sehr wohl möglich, dass man Leute reinlegen kann in bestimmten Teilgebieten, aber das geht noch nicht universal. Und das führt mich halt zu dem nächsten Punkt, den ich habe. Um das Ganze herunterzubrechen auf die Komponenten. Künstliche Intelligenz ist letztlich Informatik. Ja? Es ist ein Teilgebiet davon. Die Neuroforschung hat auch jetzt Parallelen zur Informatik entdeckt. Es gibt jetzt auch so Disziplinen wie Bioinformatik, wo man auch teilweise Statistik macht, aber auch wo man überlegt, okay, wie funktioniert das Hirn und wie kann ich mir da was abschauen. Die Algorithmen ändern sich ständig, die werden ständig weiterentwickelt. Also die Algorithmen, die man vor 30 Jahren in der KI-Forschung verwendet hat, die werden teilweise in einer anderen Form verwendet und werden auch weiterentwickelt. Und es gibt auch neue jetzt da mittlerweile. Bedingung ist Big Data mittlerweile und viel Rechenkapazität. Also sie brauchen nach wie vor für Künstliche Intelligenz allgemein, nicht für Spezialaufgaben, sondern für allgemeine Aufgaben, sehr viel Rechenzeit, die sie wahrscheinlich mit natürlicher Intelligenz gar nicht bräuchten und weiter kämen. Derweil noch. Ja? Wobei ich nicht glaube, dass sich das sehr viel ändern wird. Was noch dazu geführt hat, dass Sie das jetzt überall lesen, ist die Tatsache, dass die Programmierwerkzeuge, um KI-Algorithmen auf Ihrem Laptop laufen zu lassen, viel, viel zugänglicher sind. Also ich habe in den 90ern KI-Papers gelesen, das war noch sehr schwer, das einfach selbst auszuprobieren. Mittlerweile sind die Tools alle verfügbar, sie brauchen nur die richtige Hardware und nicht einmal das, ja? Und sie sind in Minuten in einem Setup, wo sie da mittun können. Das ist halt auch ein großer Unterschied. Und, ganz wichtiger Punkt, auch wenn jetzt KI für Sie überall beworben wird, wo überall KI drinsteckt, es ist momentan nur für Spezialisierungen brauchbar. Ja? Was Maschinen besser können als wir, sind viele Daten durchzuschauen und zu sortieren, das ist nach wie vor so. Ja? Aber Intelligenz ist da jetzt mittlerweile noch keine drin. Die 99% aller KI-Lösungen basieren auf Statistiken. Ja? Das sind zwar Methoden, die die KI einsetzt, aber sie können es auch künstliche Statistik nennen, wenn sie wollen. Ja? Verkauft sich halt nicht so gut. Ja? KI klingt irgendwie besser. Aber das steckt im Prinzip hinter der KI selbst momentan, selbst wenn sie Avatare haben, Assistenten und irgendwelche Sprachavatare auf Phones oder wo auch immer. Ja? Das ist momentan Stand der Dinge. Und die Statistik ist treffsicher, wenn alles passt, wenn sie richtig eingesetzt wird, ist aber keine Intelligenz. Ja? Das heißt, viele verwenden das Wort KI bei Statistik. So, das sieht man jetzt hier nicht mehr, aber das habe ich schon gesagt. Jetzt gibt es halt die offenen Fragen, die die KI bietet. Also erstens, was passiert bei Problemen, die nicht mathematisierbar sind oder nur schwer? Ja? Es gibt solche Probleme. Kann ich da immer noch mit KI arbeiten oder nicht? Weiß ich nicht. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, an welchen Punkten und warum soll eine KI eine natürliche Intelligenz ersetzen und was soll sie dann tun? Ja? Weil diese amorphe Angst vor Robotern, die die Welt übernehmen, was hätten die davon? Also was bringt ihnen das? Ja? Und warum wollen wir das zulassen? Das ist eine valide Frage. Noch ist da die Bedrohung nicht so groß, aber wir haben jetzt gesehen in der Presse, was wir uns mitbekommen haben, dass man Arbeitssuchende mit solchen Algorithmen sortieren möchte, clustern möchte oder wie auch immer. Ja. Ist jetzt noch keine Intelligenz, die da eine Entscheidung trifft, aber man muss sich halt die Frage stellen, welches Problem kann eine KI besser lösen als ein Mensch und soll sie das dann tun und welche Privilegien soll sie haben? Also was darf eine KI entscheiden? Darf sie alles entscheiden, was ein Mensch entscheiden kann? Was nicht geht, weil auch Menschen, die hier im Raum sitzen, haben alle ihre Grenzen. Wir haben einen rechtlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir uns entscheiden, den zu sprengen, ist es unsere Entscheidung. Und darf die KI das auch? Ja, das ist eine Frage. Und der nächste Punkt, der ist nicht wirklich, also da gibt es auch Forschung, wo man dann in die Philosophie reinkommt, ab wann ist ein intelligentes System, Lebewesen, ob Mensch oder Maschine, eine Persönlichkeit. Ja? Da gibt es verschiedene Kriterien, ja? Aber Sie brauchen nur mal die Maschinen rauslassen, Sie brauchen nur mal auf den Lebewesen dieser Erde schauen, welche Spezies halten Sie für intelligent und welche nicht, ja? Und warum? Kann man mal drüber nachdenken. Ja? Also wenn ich Zeitung lese, weiß ich gute Antworten, warum der Mensch nicht dazu gehört. Aber wie gesagt, das sind Sachen, die bei künstlichen Intelligenzen dann eine Rolle spielen werden. Gut, aber das war jetzt so meine Tour durch die Algorithmen zum Stand der Dinge derzeit. Haben Sie Fragen dazu?
Vielen herzlichen Dank, Lynx. Okay. Ja, ein Saalmikro bitte. Haben wir ein Saalmikro zur Hand? Kommt sofort, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream das auch mitverfolgen können. Da vorne gleich.
Künstliche Intelligenz wird ja oft auch gleichgesetzt, mehr oder weniger mit einem künstlichen Bewusstsein. Und ich wollte dazu eigentlich nur anmerken, das Letzte, was wir eigentlich wollen, ist ein künstliches Bewusstsein, weil wir wollen ja Maschinen und Werkzeuge haben, damit wir sie verwenden können. Und ich sehe das wie ein Messer zum Beispiel. Messer ist ein irrsinnig praktisches Werkzeug. Und damit kann man vieles tun, aber man kann es auch missbrauchen. Gerade das ist das große Problem an diesen fortschrittlichen Computertechnologien. Auch wenn sie gar keine Intelligenz besitzen, es verstecken sich gerne Leute dahinter, die zweifelhafte Dinge damit tun wollen. Und wie gesagt, künstliche Intelligenz und Bewusstsein, spannende Diskussionsfrage, was das überhaupt ist und so weiter. Aber eigentlich sollte es uns ja viel mehr darum gehen, was sind das für Werkzeuge, was kann man damit anstellen und wer ist wofür verantwortlich? Also wollte ich jetzt nur einstreuen.
Ja, es ist ein guter Einwand oder eine gute Ergänzung, weil auch ohne KI, wer war schon mal in einer Situation im Verkauf, da können auch die Verkaufsmitarbeiter längst dafür, wo es heißt, ich kann jetzt leider nicht helfen, weil der Computer ist abgestürzt. Ja? Warum? Weil die Prozesse schon umgestellt sind. Ja? Und wenn das bei KI passiert, wird das lustig.
Eine Frage geht sich noch aus. Im Saal? Oder im, ja, klar.
Ich hätte eine Frage zu KI ist nicht so weit. Kampfroboter sind noch immer nicht geächtet, autonome Kampfroboter. Und die sind so weit, dass sie Menschen autonom töten können. Ich würde nicht behaupten, dass es kein Problem in der Hinsicht gibt. Ja.
Ja, das stimmt schon, aber ich meine, ich habe jetzt extra KI angesprochen. Autonome Systeme gibt es schon. Wir können zum Beispiel auch autonom schon auf Meteoriten landen oder auf Asteroiden, auf Kometen. Klar, ja. Und autonom Menschen töten ist auch, das ist schon lange möglich, ja. Aber der Punkt ist, wir haben da zum Beispiel, sind da an der Schwelle, eine natürliche Intelligenz rauszunehmen, ja. Und da gibt es sogar noch ein plastisches Beispiel, wo sogar Menschen drin sind, aber wo die Prozesse schon anders gesteuert sind. Sie wissen von den Drohnenattacken auf Terroristen, die weltweit stattfinden in bestimmten Ländern. Ja. Klar fliegt da ein Mensch die Drohne, aber die Basis für die Entscheidung ist sehr abstrakt. Ja. Und das ist für mich dasselbe, ob das jetzt autonom die Rakete schießt oder ein Mensch mit den falschen oder richtigen Informationen, das ist für mich kein Unterschied.
Okay, also wenn KI draufsteht, ist wahrscheinlich Statistik nur drin. Viel Statistik drinnen. Du hast sehr viele Probleme mit diesen Technologien und auch Fehlerquellen angesprochen. Dürfen wir das auch ein bisschen als Aufruf zum Nachdenken und Hinterfragen dieser Technologien und auch unserer eigenen ethischen Position dazu, was wir implementieren und nutzen, verstehen?
Also ich würde es vielleicht so zusammenfassen, wenn unsere Kinder hoffentlich noch in der Schule lernen, dass sie nicht allen Menschen alles glauben sollen, dann sollen sie auch lernen, dass sie KIs nicht alles glauben sollen.
Eine wunderschöne Zusammenfassung. Vielen herzlichen Dank, Lynx. Applaus bitte. Ja.